In dieser Podcast-Serie will ich verstehen, was am Ende des Lebens mit einem passiert. Worüber denkt man danach? Was möchte er oder sie noch loswerden? Ich habe wahnsinnig viele Fragen. Und es sind Fragen, die ich eigentlich gerne meinem Opa im Nachhinein gestellt hätte. Es geht aber auch um die Menschen im und um das Hospiz.
Hallo im Curious Radio, dem Podcast des Curious Magazines, der dich jede Woche in ein neues Rabbit Hole mitnimmt. Mein Name ist Andreas, ich bin Mitherausgeber des Magazins und ich darf euch heute eine ganz besondere und ja, ich traue mich sogar zu sagen, berührende Podcast-Folge anmoderieren. Es geht heute um ein Thema, das in unserer Gesellschaft sehr oft bis zum bitteren Ende ausgeklammert wird. Das Sterben und den Tod. Welche Gedanken machen sich Menschen, die ihre letzte Lebenszeit in einem Hospiz verbringen? Wer arbeitet dort und was sind ihre Aufgaben? Genau zu diesen Fragen gab es in unserer letzten Printausgabe einen Beitrag des Journalisten Lukas Fleischmann. Und er hat auch diese Podcast-Episode gestaltet, die ihr gleich hören werdet. Dabei nimmt er uns mit in das Freiburger Hospiz Karl Josef, um herauszufinden, was Menschen am Ende ihres Lebens beschäftigt und was sie noch loswerden wollen. Ja, und dann in diesem Hospiz kommt es zu einem unwahrscheinlichen Zufall, den ich euch jetzt noch nicht verraten werde. Diese Episode ist auch Teil einer ganzen Podcast-Serie mit dem Namen Jenseits der Schwerkraft, der letzte Ort auf Erden, die für die Badische Zeitung produziert wurde. Und die erste Folge dürfen wir jetzt eben dankenswerterweise hier übernehmen. Falls ihr also die ganze Podcast-Serie hören möchtet, wir verlinken sie euch natürlich in den Shownotes. Jetzt geht's los, hier bei uns im Curious Radio.
Es gibt im Leben manchmal diese ziemlich verrückten Zufälle. Und einer davon ist mir im April 2025 passiert. Wollen Sie sich vielleicht einfach mal kurz vorstellen?
Ja, ich heiße Jürgen Fleischmann, bin 84 Jahre und jetzt seit ungefähr 3 Wochen hier in diesem Hospiz, Gast in diesem Hospiz.
Der Mann mir gegenüber ist gut drauf, er wirkt entspannt. Er trägt den gleichen Nachnamen wie ich, nämlich Fleischmann. Er kommt aus derselben Gegend wie ich, spricht denselben Dialekt, Fränkisch, und ist wie mein Opa in derselben Woche im Jahr 1941 geboren. Und zu allem Überfluss sieht er ihm auch noch verdammt ähnlich. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied. Jürgen Fleischmann ist noch am Leben, mein Opa seit einer Woche nicht mehr.
Das ist gerade auch für mich irgendwie echt spannend, dass ich jetzt quasi mich mit einem Mann unterhalte. Sie, genau, ja. Also ich komme, gestern früh war ich halt noch in Kämmern, beziehungsweise in Bamberg auf der Beerdigung von meinem Opa. Und da war es halt so, der hat dieses so ein Geschenk, irgendwie die letzten Wochen noch im Hospiz bleiben zu können. Das hat er nicht gekriegt. Der ist gestürzt und war dann Intensivstation. Und das war nicht schön.
Jürgen Fleischmann hört mir aufmerksam zu und ist über diesen Zufall nicht weniger überrascht als ich. Immer wieder bittet er mich lauter zu sprechen. Er hört nicht mehr so gut. Er liegt im Bett, denn bewegen kann er sich aufgrund seiner Krankheit auch nicht mehr. Dass sich Jürgen Fleischmann überhaupt mit mir unterhalten kann, das ist ein kleines Wunder, denn noch vor 3 Wochen war sein Zustand so kritisch, dass ihm die Ärzte eigentlich nicht mehr viel Zeit gegeben haben. Sein Krankheitsbild ist also weit fortgeschritten. Und auch das ist ein Grund, weswegen ich den Termin nicht verschieben wollte und die 350 Kilometer von Bamberg ins Hospiz Karl Josef nach Freiburg gefahren bin. In dieser Podcast-Serie will ich verstehen, was am Ende des Lebens mit jemandem passiert. Worüber denkt jemand nach? Was möchte er oder sie noch loswerden? Ich habe viele Fragen und es sind Fragen, die ich meinem Opa im Nachhinein gerne gestellt hätte. Es geht aber auch um die Menschen im und um das Hospiz.
Es ist vollkommen in Ordnung, wenn man traurig ist. Es darf schwer sein, es darf niederschmetternd sein. Aber es ist immer diese kleine Gewissheit im Hintergrund, wie so ein kleines Glöckchen, das sagt, es wird auch wieder besser.
Hospiz, die hören das nur und wissen, ah, das ist ein Ort zum Sterben. Und dann verbinden die es natürlich mit dem Tod. Da werde ich nicht gut versorgt.
Ich müsste ja jeden Tag eigentlich jetzt todunglücklich und traurig sein. Ist es aber nicht.
Dieses Begleiten heißt für mich, mit demjenigen die Freude zu teilen, ein kleines Fest mit zu feiern.
Und am Schluss war dann diese Verabschiedung. Und wenn ich jetzt nicht erkältet gewesen wäre, hätte ich die in den Arm genommen und hätte ihnen alles Gute gewünscht.
Jetzt weiß ich, warum ich hier bin. Ich werde denken, dass ich sterbe.
Ich bin Lukas Fleischmann und das ist Jenseits der Schwerkraft, Staffel 2, der letzte Ort auf Erden. Folge 1, ein unwahrscheinlicher Zufall. Das Leben ist wie eine Bergwanderung. Es beginnt früh am Morgen. Dein Ziel ist der Gipfel mit der schönen Aussicht und dem Rundumblick. Anfangs kommst du schnell voran. Du huscht von einer Weggabelung zur nächsten. Auf deinem Weg begegnen dir häufig andere Wandernde, die sich dir mal für etliche Stunden und mal nur ganz kurz anschließen. Mit der Zeit spürst du das Gewicht deines Rucksacks immer mehr. Irgendwann am späten Nachmittag, nach etlichen Stunden der Anstrengung, geht dir die Puste aus. Du siehst den Gipfel zwar schon vor dir, du bist aber ziemlich im Eimer. Dein Proviant ist aufgebraucht, deine Wasserflasche so gut wie leer. Und dann siehst du auf einmal, nur 200 Meter entfernt, die Umrisse einer Hütte.
Danke. Hallo, das ist Lukas Fleischmann.
Ja.
Ich komm rein, ne?
Von außen sieht das Hospiz Karl Josef in Freiburg aus wie eine x-beliebige Wohnanlage. Eine etwas schmucklose Fassade, einheitliche Fenster, ein paar unscheinbare Balkone, farblich geht das so in die Pastellrichtung. Nichts an diesem vierstöckigen Gebäude deutet darauf hin, dass Menschen dort ihren letzten Lebensabschnitt verbringen. Einzig die Rollstuhlrampe vor dem Eingang lässt erahnen, dass hier Menschen mit eingeschränkter Mobilität ein- und ausgehen. Tatsächlich teilt sich das Hospiz derzeit die Räumlichkeit mit einem Pflegeheim. Denn der eigentliche Standort für das Hospiz Karl Josef, der ist im Freiburger Stadtteil Viere. Dort wird aber gerade renoviert. Hier in der Kronmattenstraße ist sozusagen eine Zwischenlösung gefunden worden. Und ich finde, im Kontext von Leben und Tod erscheint der Begriff Zwischenlösung nochmal ganz anders.
Ja, ich bin Schwester Mirjana, bin Franziskanerin von Siesen, gehöre einer franziskanischen Gemeinschaft an. Von Beruf her bin ich Krankenschwester, habe hier im stationären Hospiz 6,5 Jahre in der Pflege gearbeitet. Anschließend war ich im Pflegebereich meiner alten Mitschwestern und seit 2016 habe ich die Leitung des Hospizes Karl Josef.
Die Ordensschwester begrüßt mich bei meinem ersten Besuch in grauem Ordenskleid mit Kreuzanhänger auf der Brust, einem weißen Schleier auf dem Kopf und einem breiten Lächeln im Gesicht. Es fällt viel Licht durch die vielen Fenster auf den hellbraunen Laminatboden. Es wirkt alles sehr offen und einladend. Den Eingangsbereich, den könnt ihr euch vorstellen wie eine Mischung aus Gemeinschaftsraum mit Küche. Das sind Tische und Stühle an den Wänden, es gibt ein Sofa, mehrere Sessel und einen schönen Blick auf den Innenhof. An der Wand steht ein Regal, das sind Brettspiele drin. Würfelspiele, Kartenspiele, alles Mögliche. Daneben ein Fernseher und eine Gitarre. Auf der anderen Seite des Raumes steht sogar ein Klavier. Davon zweigt wiederum ein Gang ab, der führt zu den Zimmern. An die Breitseite des Raumes schließt sich der Dienstraum an. Das ist ein länglicher Raum mit Glasfassade, in dem in hohen weißen Schränken die Medikamente aufbewahrt sind. Neben der Eingangstür ist eine Tafel mit den Bildern der Mitarbeitenden aufgehängt. Darunter auch ein Foto der Schwester.
Mein erster Berührungspunkt war schon sehr früh. Und zwar erinnere ich mich sogar noch an einen Religionsunterricht in der Schule, wo wir von den ersten Hospizen, Christophorus Hospiz in London, gehört haben. Und das hat mich fasziniert. Später in der Ausbildung zur Krankenschwester haben wir in Ethik drüber gesprochen. Ich habe zu den Jüngsten vom Kurs gehört und habe dann aber gesagt, mich würde das interessieren. Ich würde mal gern in ein Hospiz arbeiten. Und meine Kolleginnen, die haben mich alle angeguckt und haben gesagt, weißt du eigentlich, was du sagst? Dann habe ich gesagt, ja, ja. Und so bin ich zum Hospiz gekommen.
Als Leiterin führt sie ihr Team aus Angestellten und Ehrenamtlichen und sie spricht mit den Familien möglicher Gäste. Denn Menschen, die im Hospiz leben, die werden nicht als Patientinnen oder Patienten bezeichnet, sondern als Gäste. Letztlich ist es Schwester Mirjana, die entscheidet, wer einen Platz als Gast bekommt und wer nicht.
Also ein stationäres Hospiz kann 8 bis 16 Plätze haben. Mhm. Wir haben uns bewusst für die 8 entschieden, weil wir einfach in dieser persönlichen Art und Weise weiterarbeiten möchten.
Das heißt, dass sich rund um den großen und hellen Ess- und Wohnbereich 8 Räume befinden, in denen sich Menschen auf ihren letzten Lebensabschnitt begeben oder bereits im Begriff sind zu sterben. Das wirkt auf den ersten Blick natürlich ein bisschen surreal. Denn da, wo ich jetzt ganz gemütlich Kaffee trinke und mich mit Gästen wie Herrn Fleischmann unterhalte, da sterben Menschen um mich rum.
Und die Vorgaben sind sehr eindeutig von Krankenkasse, dass es Menschen sind, die eine verkürzte Lebenserwartung, eine Lebenserwartung von Wochen bis wenige Monate haben, dass es eben keine Therapien mehr gibt und dass es zu Hause nicht mehr möglich ist. Und dass wir eben kein Pflegeheim sind, sondern dass es auch von den Symptomen eine Behandlung benötigt. Und egal welcher Herkunft, welcher Weltanschauung, sondern wir sind für die Menschen da, die eben in einer so schweren Erkrankung sind und die auch wissen, dass sie aufs Lebensende zugehen.
Die Anfänge der Hospizbewegung in Deutschland, da war es das Ziel, sich selber überflüssig zu machen.
Das hier ist Benno Bolze. Er ist Geschäftsführer des Deutschen Hospiz- und Palliativverbands in Berlin. Am liebsten wäre es ihm, wenn ältere Menschen bis zu ihrem Lebensende im eigenen Umfeld bleiben könnten und gut umsorgt werden.
Das heißt, Sterben und Tod wieder als ganz normales Geschehen in der Gesellschaft zu erleben, in der Familie, im Bekanntenkreis, im Umfeld und dass es die Hospize eigentlich gar nicht mehr braucht.
Aber überall geht das halt nicht. Gerade wenn es keine Angehörigen gibt oder sie mit der Betreuung psychisch oder medizinisch überfordert sind, dann bleibt als Alternative nur das Krankenhaus. Und das ist verbunden mit Stress, hohen Kosten und einer hohen Anonymität. Das hat die britische Krankenschwester und Ärztin Cicely Saunders schon Ende der 1940er Jahre erkannt. Damals hat sie einen Überlebenden eines Konzentrationslagers gepflegt, der ihr sein Vermögen hinterlassen hat, mit der Aufforderung, aus diesem Geld ein Sterbeheim zu eröffnen. Es sollte noch fast 20 Jahre dauern, bis Cicely Saunders 1967 in London das erste Hospiz der Welt eröffnete. Nach Deutschland sind in den 1980er Jahren zunächst ambulante Hospizdienste gekommen. Das ist aber nicht das gleiche wie ein stationäres Hospiz, denn diese Teams suchen die Patientinnen und Patienten zu Hause auf. Wenige Jahre später hat hierzulande dann das erste stationäre Hospiz für seine Gäste in Aachen eröffnet. Und mittlerweile gibt es rund 270 solcher Hospize im ganzen Bundesgebiet. Während in vielen Gegenden Deutschlands Hospize gebaut werden, hat der Freiburger Raum da definitiv Nachholbedarf, denn es gibt eigentlich für die Größe des Raums zu wenige Hospizplätze. Wer so einen Platz dann dennoch bekommt, der muss dafür nicht extra zahlen. Ein Großteil der Kosten, 95% nämlich, übernehmen die Kranken- und Pflegekassen. Der restliche Teil finanziert sich über Spendengelder. Und dass so viele Kosten übernommen werden, das ist nicht selbstverständlich. In anderen Ländern müssen die Betroffenen zum Beispiel einen sehr großen Eigenanteil aufbringen.
Wenn wir nach Österreich zum Beispiel schauen, haben wir kein einheitliches System haben in der Regelung, gesetzlichen Regelung, was den Bereich Krankenversorgung angeht. Und das eben dann regional bezogen, muss man eigene Regelungen mit den Krankenkassen dort verhandeln. Wir haben halt in Deutschland den Vorteil, dass wir das einmal regeln, in Anführungszeichen auf Bundesebene, über die Politik im Bundesgesetz. Dann gibt es den Rahmenvertrag, der bundesweit gilt und der an jeder Stelle in Deutschland so umgesetzt werden kann.
Dass es diese Regelung überhaupt gibt, ist dem Deutschen Hospiz- und Palliativverband zu verdanken. Und dass es in Zukunft so bleibt, das ist keineswegs sicher. Denn mit Blick auf die Demografie in Deutschland, wo die Krankenkassenbeiträge zunehmend steigen und jetzt schon im Pflegebereich Mangel herrscht, kommen immer mehr Herausforderungen auf Hospize zu. Das System wird sich also zwangsläufig verändern müssen.
Wir selber haben gefordert oder fordern von der Politik, dass wir für 50 Bewohner im Pflegeheim eine Palliativ-Care-Kraft dort haben.
Aber selbst dann funktioniert das Ganze nur, wenn Menschen bereit sind, ihre Freizeit zu opfern, um ehrenamtlich dort zu arbeiten. In den nächsten Folgen werde ich auch Ihre Arbeit und die Arbeit der Hauptamtlichen vorstellen.
Außerdem werde ich die Geschichten von zwei Gästen erzählen, die sich mir anvertraut haben. Der eine, ein ehemaliger Krimineller mit einer bewegenden Lebensgeschichte, und der andere, ein Mann, der nach dem Tod einer geliebten Person lernen musste, wie Leben wieder neu funktioniert. Aber wie unterhält man sich mit Menschen, die bald sterben werden?
So, herzlich willkommen im Helios Klinikum in Pforzheim.
Das ist Javier Sosa y Fink. Er ist Klinik- und Hospizseelsorger und hat sich den ganzen Nachmittag freigenommen, um mit mir und meinem Co-Autor Ralf Fürschinger Tipps für meine Besuche im Hospiz zu geben.
Man muss Zeit lassen. Also wenn man schnell ist oder aufgeregt, das erlebe ich zum Beispiel als hinderlich, so von der Grundeinstellung. No-Gos im Sinne von Fragen. Wenn ich spüre irgendwie, es gibt ein Tabuthema, und manchmal ist dieses Tabuthema halt die Familie, ja? Dann versuche ich, da nicht näher drauf einzugehen, oder wenn einfach auch eine mehr an Vertrauensbasis gewachsen ist, kommt man da vielleicht auch hin.
Seit mehr als 5 Jahren besucht er Menschen im Hospiz und bietet an zu reden.
Also es ist individuell, aber ich stelle immer mich selber vor und wer ich bin und dass ich einfach als Seelsorger da bin, um Menschen zu begleiten in dem Maße, wie sie das selber möchten, und auch, dass ich sozusagen das begleite, was ihnen wichtig ist und nicht das, was ich ihnen irgendwie aufdrücken wollte oder sowas. Ich habe eine Botschaft, die ist sozusagen bei mir, und wenn ich merke, sind Menschen empfänglich dafür, dann kommt die vor. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist für mich erstmal wichtig, ganz authentisch auch zu sagen, Mensch, du bist wichtig und wertvoll mit deinem gelebten Leben. Ja, und in deinem Leben kann man vielleicht auch miteinander etwas entdecken.
Das hört sich alles nachvollziehbar an. Erstmal vorstellen, wer man ist, was man macht, wie bei anderen Interviews in meinem Beruf als Journalist eben auch. Nur habe ich Sorge, dass sich das mit dem sich Zeit lassen als problematisch darstellen könnte, weil Hospizgäste in der Regel nicht so lange dort bleiben, sodass ich über mehrere Tage oder vielleicht sogar Wochen ein gutes Verhältnis aufbauen kann. Und weil sich der Zustand dieser Gäste natürlich sehr schnell verschlechtern kann. Wie unplanbar das alles ist, das habt ihr ja zum Beispiel schon in der ersten Staffel von Jenseits der Schwerkraft erfahren, als ich das Kinderpalliativteam der Uniklinik Freiburg begleitet habe. Darum habe ich mir mit Ralf eine ganz spezielle Methode überlegt. Ein Fragenkatalog, der auf das eigene Leben abzielt, aber auch die aktuelle Situation in den Blick nimmt und auf alles guckt, was so in Zukunft noch passiert.
Jetzt haben wir ja noch die Option geäußert, dass wenn wir im Interview irgendwie nicht weiterkommen oder vielleicht auch, weil es nicht passt, dass wir den Leuten Karteikarten an die Hand geben möchten, wo sie dann nochmal reflektieren können über bestimmte Fragen und das dann ins Mikrofon artikulieren. Und das ist jetzt natürlich die große Aufgabe, was sind denn das für Fragen? Also ich habe es mir auch aufgeschrieben, vielleicht, welche Fragen beschäftigen denn Menschen in dieser Situation besonders?
Wir haben ja diese Karteikarten auch so ein bisschen auch als, ja, Service-Gedanke verstanden, vielleicht für Menschen, die nachts alleine im Bett liegen und dann ist halt nicht der Trubel rum.
Gibt es etwas, wofür ich Danke sagen möchte?
Okay. Irgendwie meine Kindheit verbinde ich mit...
Punkt, Punkt, Punkt.
Ja.
Wenn Sie sich mit 3 Worten beschreiben würden, welche wären das?
Worüber haben Sie sich heute geärgert?
Welche Erinnerung möchte ich noch
mal? Welchen Ratschlag möchte ich gerne weitergeben?
Mit welchen Menschen würde ich mich gerne noch mal unterhalten?
Wir kommen auf fast 30 Fragen. So viel zur Theorie. Aber zwischen dem ersten Treffen mit Javier Sosa y Fink und meinem ersten Kennenlernen mit einem Gast im Hospiz vergehen 3 Monate. Denn nicht jeder, der ins Hospiz kommt, ist bereit, mir seine Lebensgeschichte zu erzählen. Die Vorauswahl trifft Schwester Mariana nach bestem Wissen und Gewissen. Und es ist ja auch irgendwie logisch, denn die Gäste sind ja in einem extrem vulnerablen Zustand. Schwester Mariana will sie durch Interviewfragen nicht zusätzlich belasten. Sie muss also erstmal zart vorfühlen, ob Interesse an einem Interview besteht. Als es dann Anfang April soweit ist, zögere ich keine Sekunde. Auch wenn das ein Tag nach der Beerdigung meines Großvaters ist.
Wollen Sie sich vielleicht einfach mal kurz vorstellen?
Ja, ich heiße Jürgen Fleischmann, bin 84 Jahre und jetzt seit ungefähr 3 Wochen hier in diesem Hospiz. Gast in diesem Hospiz.
Jürgen Fleischmann, der Mann heißt wie ich, kommt aus einer Gegend nicht weit weg von meinem Elternhaus, spricht mit fränkischem Dialekt. Ich merke, dass ich im Gespräch dann auch automatisch viel mehr frängel als sonst. Aber ich habe ihn noch nie zuvor gesehen und er ist auch nicht verwandt mit mir. Jürgen Fleischmann ist heute gut drauf. Er erzählt mir freimütig von sich. Den vorbereiteten Fragenkatalog, den habe ich bei mir. Ich bin also bereit, tiefer zu gehen.
Wir können uns ja gerne nochmal irgendwann treffen, aber wir haben so ein paar Fragen vorbereitet, die wir allen Menschen stellen wollen, die ja an dem Podcast teilnehmen.
Ja, das finde ich gut.
Dann das ist es immer so relativ gleich. Und zwar würde mich interessieren, wenn Sie sich mit 3 Worten beschreiben müssten, Sie als Jürgen Fleischmann, welche 3 Worte wären das?
Oh. Das ist schwierig, darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet.
Diesen Witz, diese Anekdote erzähle ich gerne.
Ich konnte mir noch nie Witze merken.
Eine Anekdote? Irgendeine Anekdote, die Ihnen gerade einfällt?
Ja, da müsste ich die vergraben. Das gibt es vielleicht schon, aber im Moment nicht. Das geht mir jetzt zu spontan.
Wenn ich heute auf mein Leben blicke, das habe ich bereut.
Bereut? Mhm. Kann ich auch nichts sagen. Das sind außerdem eigentlich schon fast ein wenig viel so persönliche Fragen.
Ich weiß, sie sind sehr persönlich. Wie gesagt, es ist auch, ich erwarte auch ja nicht, dass Sie mir die alle beantworten.
Nein, mir ist es eigentlich gar nicht unangenehm, sondern lästig.
Okay.
Mir ist es nur lästig.
Okay.
So viele Fragen, wo man so viel nachdenken muss und dann vielleicht erwischt man dann doch nicht das Richtige. Das ist eigentlich das, was ich dazu sage.
Okay.
Mir ist es nur lästig.
Wow. Unser stundenlang vorbereiteter Fragenkatalog mit extrem schlauen, tiefgründigen Fragen, der zündet überhaupt nicht. Im Gegenteil, die Fragen kommen gar nicht gut an. Vielleicht war das alles etwas viel auf einmal oder ich habe mit Jürgen Fleischmann noch keine gemeinsame Basis gefunden, wie Javier Sosa y Fink sagen würde.
Manchmal braucht es vielleicht einfach, ist der Kniff auch, Zeit geben. Ja, vielleicht braucht es einfach eine Unterbrechung und ich komm einfach eine halbe Stunde später nochmal. Mhm. Ja, manchmal kommt man vielleicht auch an dem Punkt nicht weiter. Ja, also ich habe da auch kein Patentrezept. Also ich merke, dass irgendwie viel bei mir auch passiert darüber. Schafft man es irgendwie miteinander auch eine Basis zu finden? Manchmal muss ich ja kreativ werden. Ja? Manchmal kommt vielleicht auch auf dem Tisch liegende Tageszeitung oder sowas, komme ich zu irgendwas und wird das ein Öffner oder so.
Ich möchte Jürgen Fleischmann mit meinen Fragen natürlich nicht zur Last fallen. Ich verabschiede mich von ihm in der Hoffnung, ein anderes Mal mehr zu erfahren. Schwester Mariana erzählt mir, dass Jürgen Fleischmann sehr verschlossen war, als er im Hospiz angekommen ist.
Und wie er gekommen ist, war er auch nur im Zimmer und im Bett. Er hat mal das so hingenommen, dass das so ist. Und dann haben wir auch erst mal begonnen zu gucken, können wir auch noch mal ihn raussetzen und so. Das ging dann erst nach, ich weiß nicht, nach wie vielen Tagen oder so, dass wir einfach noch mal neue Perspektiven aufgetan haben. Und ich weiß noch, wie ich ihn angesprochen habe auf die schönen Bilder, die er sich bringen hat lassen. Und gesagt, lassen Sie sich doch den Computer bringen. Er hat so tolle Naturfotografien. Und erlebt da auch auf, wenn man mit ihm die Bilder anguckt.
Vielleicht liegt hier ja eine Chance, Jürgen Fleischmann besser kennenzulernen. Mehr dazu in der nächsten Folge.
Wissen Sie, ich hatte bis vor 1,5 Jahren eine Zuschauerin, von der ich wusste jedenfalls. Und das war meine Frau.
Das war Jenseits der Schwerkraft Staffel 2, der letzte Ort auf Erden. Ein Podcast der Badischen Zeitung mit Unterstützung der Fachstelle für Kur- und Klinikseelsorge im Erzbistum Freiburg. In Zusammenarbeit mit dem Hospiz Karl-Josef Freiburg. Moderation von mir, Lukas Fleischmann. Skript Ralf Fürschinger und Lukas Fleischmann. Produktion Escucha Kultur fürs Ohr. Titelmusik Stefan Winter. Covergestaltung Badische Zeitung Andreas Weber. Danke für die Koordination, die redaktionelle Mitarbeit und das wertvolle Feedback an Schwester Mirjana, Thomas Dietrich, Simone Belderwies, Gina Kuttkart und Lisa Böttinger.